We don't need another hero. Ich krieg das nicht so sauber britisch hin. Das Lied von Tina Turner, bekannt. Mal interessant, den Text zu lesen. Zwei Vertreter sitzen in einer Kneipe. Dietmar, du bist Betriebsleiter, ne? Einer versucht, den anderen auszustechen. Sagt der eine, hey, ich verkaufe seit 10 Jahren Kühlschränke an die Eskimos. Sagt der andere, na und? Ich verkaufe seit 20 Jahren Kuckucksuhren an die Amerikaner. Der eine guckt ihn etwas an und sagt, ja und? Tja, kann doch jeder. Nee, sagt er. Ich verkaufe aber pro Uhr noch 2 Säcke Vogelfutter. Wer angibt, hat mehr vom Leben. So sagt der Volksmund. Das steckt tief in der menschlichen Natur drin, dass wir gern zeigen, was wir sind und was wir können. Da kommen die Kollegen nach dem Urlaub zusammen und erzählen von ihren Erlebnissen. Da sagt der Mann wir haben in Mombasa bei 30 Grad im Schatten im schwarzen Anzug am Strand Kaffee getrunken. Winkt der andere ab und sagt, ist doch gar nichts. Ich habe mir in Dänemark im Skianzug in der Sauna Glühwein servieren lassen. Wer angibt, hat mehr vom Leben. Jetzt würden wir sagen, wir geben ja nicht an. Also gerade in der schwäbischen Kultur liebt man ja die Understatements. Man spielt ja immer ein bisschen den Ball flacher. Wir können uns auch nicht so gut verkaufen wie Amerikaner. Man macht das ein bisschen dezenter. Unser Naturell ist etwas anders gestaltet und unsere Kultur. Und es mag auch sein, dass wir nicht zu den großen Aufschneidern zählen, die immer dicke Backen machen. Aber ich glaube, es steckt in jedem von uns, der heute Morgen hier sitzt, ein ganz tiefer Wunsch. Wir möchten gern von Bedeutung sein. Wir möchten angenommen sein, anerkannt sein, geliebt werden. Das ist in jedem von uns drin. Und wer meint, es sei nicht so, ich glaube, der hat sich noch nicht sehr eingehend mit sich selbst befasst. Und auch wir verweisen gern auf das, was wir können, was wir geleistet haben oder zu wem wir gehören. Man stellt sich auch gerne unter das Licht anderer Größen. Oder man zeigt das, was man hat. Es ist ein tiefer Wunsch nach Bedeutung in uns allen lebendig. Da erzählt die Mutter ganz stolz von ihrer Tochter, die erst neulich ganz bravourös das BWL-Studium abgeschlossen hat. Was hat sie nicht geackert? Aber sie hat sich durchgebissen und die besten Noten erreicht. Also es wäre überhaupt nicht überraschend, wenn sie eines Tages Ursula von der Leyen ablöst. Oder mit glänzenden Augen erzählt der Vater von seinem 3-Jährigen, der erst neulich wieder bis 4 gezählt hat. Schlummert hier vielleicht ein neuer Einstein? Sollten wir nicht wirklich einmal ihn darauf testen lassen, ob er zu den Hochbegabten gehört? Die Zuhörer wissen in der Regel auch nicht so recht, wie diese Fragen zu beantworten sind. Wir wollen von Bedeutung sein und zeigen deshalb offen oder versteckt, sehr subtil manchmal, auf unsere Leistungen, unsere Beziehungen, unseren Besitz oder unsere Herkunft hin. Wir sind wer. Auf uns kann jedermann stolz sein, eigentlich, auch wenn man es nicht so direkt sagt. Der Wunsch, von Bedeutung oder wichtig zu sein, macht auch nicht vor dem Glauben des Menschen, seiner Weltanschauung oder seiner Religiosität halt. Die Erkenntnisse, die einer hat, die spirituelle Tiefe, die Gottesnähe, die besonderen Erfahrungen, die sind doch auch etwas, was einem Menschen Bedeutung geben, mit denen man sich wichtig machen kann. So war das in Korinth. Dort war man sehr stolz auf die theologischen Erkenntnisse, die man hatte. Oder man war stolz auf die Personen, über die man zum persönlichen Glauben gekommen war und deren Theologie man dann vertrat. Man war stolz auf die spirituellen Erfahrungen oder auf die ausgefeilte Rhetorik in den Gottesdiensten oder die besondere Freiheit des christlichen Glaubens, die man leben konnte, theologisch begründet. Und jeder stand fest einbetoniert auf seinem Standpunkt und diskreditierte den anderen. Jeder wollte brillieren und stellte sich in den Mittelpunkt. Und dann ist das, wie das immer ist, in der Gemeinde gab es deshalb Streit und Durcheinander. Und Paulus wurde als Begründer der Gemeinde mit in diese Auseinandersetzungen hineingezogen. Aber hallo, wer war schon Paulus? Man weiß von Paulus nicht viel. Es gibt weder irgendwo einen Facebook-Account von ihm noch ein Bild. Aber in den Geschichtsbüchern steht einmal drin, so wird er beschrieben, als ein kleiner Mann mit Glatze und O-Beinen. Also offensichtlich nicht sehr medientauglich. Der wäre irgendwie neben Gottschalk und anderen Größen und Stefan Raab wäre der abgesegelt. Der konnte seine Haare ja nicht einmal mehr tunen. Und die Briefe, die er geschrieben hat, die waren nicht schlecht. Das musste man ihm zugestehen. Schreiben konnte der. Aber als Redner, Mann, war das ein Langweiler. Da sind Leute eingepennt, wenn der geredet hat. Eine Null. Und außerdem, was konnte er denn an außerordentlichen Wundern schon vorweisen? Er war eben nichts Besonderes. Und da haben die Korinther auf Paulus runtergeguckt. Den Korinther war es wichtig, wichtig zu sein. Jetzt würde ich dich gerne mal fragen, hast du schon mal davon geträumt, etwas Besonderes zu sein? Muss jetzt nicht beantworten. Kannst ja selber beantworten. Wärst du schon einmal richtig gern irgendwo im Rampenlicht gestanden? Also bei Voice in Germany? Mal so einen kleinen ersten Platz? Wäre doch was. In wessen Haut wärest du mal gerne geschlüpft? Wessen Leben würdest du am liebsten kopieren, wenn du könntest? Ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, vor allen Dingen auch in jungen Jahren, aber später auch, der immer wieder mal solchen Träumen nachhängt. Und wenn man das dann geistlich nimmt, so zu sein, ich weiß nicht, wie Hudson Taylor oder die Wesley-Brüder, durch die Gott viel bewegt hat, eine weltweite Bewegung ausgelöst, Billy Graham, Bill Hybels oder Mutter Teresa. Die Korinther wollten etwas sein. Sie lechzten nach Anerkennung und Status. Und dann schreibt Paulus ihnen diese Sätze. Das ist der Text unserer Bibelarbeit heute Morgen. Aus 1. Korinther 1, ab Vers 26. Da schreibt Paulus: Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Jemand hat einmal den Text so übersetzt, ich lese dir nochmal in einer übertragenen Übersetzung vor. Liebe Mitchristen, macht euch doch mal klar, was für Leute Gott in der Gemeinde zum Glauben berufen hat. In unserer Gemeinde gibt es nicht viele Hochintelligente. Da gibt es auch praktisch keine Führungspersonen aus Wirtschaft oder Politik und Prominente, die in Illustrierten abgebildet werden. Die sucht man bei uns vergeblich. Gott hat sich solche Leute ausgesucht, die man allgemein für etwas beschränkt hält und beschämt damit die Intelligenten. Gott hat sich solche Leute ausgesucht, die im Leben nicht besonders viel in Bewegung setzen und beschämt damit die großen Macher. Gott hat sich solche Leute ausgesucht, die aus ganz einfachen Verhältnissen kommen und mit denen viele nichts zu tun haben wollen. Sozusagen die Nichtse, die Habenichtse, die Taugenichtse und so weiter. Und beschämt damit diejenigen, die immer ganz groß rauskommen wollen. Das tut Gott, damit sich vor ihm niemand auf sich selbst etwas einbilden kann. Das fand ich eine sehr nette, komprimierte Zusammenfassung dieses Textes. Aber das, was Gott oder Paulus hier beschreibt, widerspricht eigentlich zutiefst unserem Empfinden im Leben. Wir brauchen Leistungsträger. Man braucht sie in der Wirtschaft und man braucht sie auch in der Kirche und in der Gemeinde. Wir brauchen Leistungsträger und wir brauchen Hoffnungsträger in einer Welt, die oft im Chaos steckt. Yes, we can, so hat das einmal Obama gesagt. Damals hat man noch gedacht, da ist einer, der weiß den Ausweg aus der Misere in der Weltwirtschaft. Da wird einer den Niedergang der USA aufhalten, für soziale Gerechtigkeit sorgen, das Image der USA wieder aufpolieren. Yes, we can. Inzwischen wissen wir mehr, wie das aussieht. Das klang ein bisschen mehr wie no, we can't. Aber das Lebensgefühl, das wir haben und das wir teilen, ist, wir brauchen Hoffnungsträger. Wir brauchen Helden. Das haben Menschen immer wieder gebraucht. Gerade dann, wenn die Menschheit in hoffnungslosen Situationen war. Das braucht man auch in der Kirche. Wenn die Kirche am Boden liegt, dann schaut man sich um. Wo sind die Glaubenshelden, die das ganze Schiff wieder auf den Ozean bringen? Wenn Resignation sich breit macht, weil niemand mehr eine Möglichkeit einer Änderung sieht, dann wartet man ja auf einen Helden. Und dann Helden, die haben uns viel Schlimmes gebracht. Das kommt in diesem Lied von Tina Turner zum Ausdruck. We don't need another hero. Ja, wir brauchen keinen weiteren Helden. Die haben Schutt und Asche überlassen und wir sind übrig geblieben, besingt sie da. Wir brauchen Helden. Man macht sich ja lustig drüber. Ne? Die alten Chuck Norris-Witze, die sind ja schon nicht mehr in. Aber man findet sie noch im Internet. Ne? Chuck Norris kann Zwiebeln zum Weinen bringen. Chuck Norris hat keine Uhr, er entscheidet, wie spät es ist. Chuck Norris kann Fische ertränken. Ja, das sind Helden. Wir brauchen Männer und Frauen ohne Furcht und Tadel. Und würden wir das nicht selber gerne auch etwas sein? Doch nicht, wir wollen doch keine Weicheier sein, oder? Wir wollen Leute sein, die beißen, die anpacken und die sich mit Ruhm bekleckern. Ja, man würde gerne auf dem Treppchen stehen und applaudiert und bewundert werden. Wir lächeln auf der einen Seite über die Filmhelden vergangener Tage, Rambo oder Indiana Jones oder John McClane von Stirb langsam. Aber wenn man mal ganz ehrlich mit sich selber ist, steckt nicht auch etwas in uns von dieser Denke? Und um das Ziel zu erreichen, was Besonderes zu sein oder von Bedeutung zu sein, da scheuen Menschen keine Mühe, irgendetwas dran zu geben, Opfer zu bringen. Selbst in den frömmsten Leuten schlummert dieser Wunsch und sie sind bereit bis zum Martyrium, wenn es sein muss. Hauptsache, man kommt dabei groß raus. Im Neuen Testament lesen wir einmal, ich lese uns den Text mal, da kommt eine Mutter zu Jesus. Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr, was willst du? Sie sprach zu ihm, lass diese beiden meinen Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und einen zu deiner Linken. Aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie antworteten ihm, ja, das können wir. Er sprach zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater. Da kommt eine Mutter, die möchte ihren Kindern bei der Karriere helfen. Das ist immer der Fürsorgekomplex jeder Mutter. Man muss gucken, dass die Kinder richtig gut landen im Leben. Sie sollen nicht irgendwo in der Masse versinken, sondern an exponierter Stelle tätig sein. Das wäre das doch so, was neben Jesus die Machtpositionen einnehmen. Und schließlich, sie hatte eine gute Beziehung zu Jesus, da kann man ja mal eine Bitte äußern. Schließlich war man jetzt 3 Jahre lang miteinander unterwegs und man kannte sich. Und als Jesus ihnen klar macht, welchen hohen Preis er zahlen muss, zögern sie nicht lange und sagen, dazu sind wir bereit. Kein Problem, machen wir. Wir bleiben bis zum bitteren Ende. Hauptsache, wir kriegen den Posten. Was hat die beiden Männer und ihre Mutter angetrieben? Was war ihre Motivation? Sie waren bereit, größtes Leid auf sich zu nehmen. Niemand sieht in unser Herz. Gott allein weiß, was uns im Leben wirklich antreibt, auch als fromme Menschen. Man kann auch eine Berufung Gottes fast sich selbst ausdenken und bereit sein, alles Mögliche dran zu geben. Und dahinter steckt nicht wirklich eine Berufung Gottes, sondern der eigene Wunsch, bedeutend zu sein und wichtig zu sein, was Großes zu leisten, eine weltweite Erweckung auslösen. Ich habe mich dabei selber erkannt. In den ersten Monaten meines Christseins, ich war damals Entwicklungshelfer in Südamerika, da war keine Kirche, ich habe einige Bücher gelesen und habe dann natürlich auch Biografien gelesen. Und irgendwie wuchs in mir auch der Wunsch, so ein Held Gottes zu sein, was Besonderes zu leisten in dieser Welt. Und ich habe dann diese Menschen kopiert. Da hat man dann viel erzählt, dass die Leute sich natürlich zurückziehen zum Gebet, um mit Gott im Gespräch zu sein. Das habe ich auch gemacht. Bis es mir eines Tages gedämmert ist. Und Mann, war das mir peinlich, mir selbst gegenüber. Ich habe gedacht, was willst du eigentlich? Dir geht es weder um die Menschen, um ihre Bedürfnisse oder Verlorenheit oder irgendwas. Nicht der Mensch steht dort im Mittelpunkt. Dir geht es letztlich auch nicht um Gott und seine Ehre und was er will. Dir geht es um dich selber, um dein Ego. Ach, das ist eklig, oder? Fand ich jetzt nicht so nett von mir. Ich war sehr froh, dass ich einen Gott habe, der barmherzig ist und der vergibt und der das vorher schon wusste, bevor ich es erkannt habe und der mich nicht zur Seite geschoben hat. Wir Menschen sind oft bereit, so wie die Söhne des Zebedäus, große Opfer zu bringen, wenn wir für unsere Taten und Leistungen anerkannt und bewundert werden. Und sei es versteckt. Ich erschrecke hin und wieder, wenn mir irgendein Evangelist begegnet, ein Jugendreferent oder ein Pastor, der so diesen hehren Anspruch vertritt oder mit ihm auftritt, dass mit ihm etwas Neues aufbricht, eine neue Erweckung in unserem Land. Deutschland wird wach durch mich. Ich predige, dann ist die Hütte voll und das Land brennt. Eine Massenbewegung, weltweit. Ich sage nicht, dass man nicht für sowas beten sollte oder kann. Aber ist es wirklich Gottes Geist, der Menschen antreibt an der Stelle? Oder ist es lediglich ihr Ego und der Wunsch, selber im Rampenlicht zu stehen in der Mitte? Die Korinther wollten auch etwas Besonderes sein. Und sie assoziierten sich sehr gerne mit, aus ihrer Sicht, besonders spirituell begabten Menschen. Gebildete Redner, Rhetorik war ihnen ganz wichtig. Die standen ganz hoch im Kurs. Und Paulus schreibt diesen ersten Korintherbrief und tritt vehement gegen diese Art von Denke und Haltung im Leben dieser frommen Leute auf. Und er fordert die Korinther auf, eine kleine Sinusstudie durchzuführen. Sinusstudie hier bekannt. Sich etwas mit Soziologie und Gesellschaftsstruktur zu beschäftigen. Sie sollen sich doch einmal die soziale Struktur ihrer Gemeinde genau angucken. Mal eine kleine Statistik erstellen. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Guckt doch mal hin. Guckt dir mal die Christen alle an. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Gott braucht keine Helden. Er benötigt keine Einsteins, keine intellektuellen Überflieger, keine Extremsportler oder Superbegabten. Die größere Zahl der Menschen, die zur Gemeinde gehörten, waren in unserem Sinne heute nicht einmal mehr Mittelklasse. Die waren untere Klasse. Sklaven, Entrechtete, einfache Arbeiter, Fußvolk. Gott braucht keine Helden. Warum eigentlich nicht? Kommt es nicht darauf an, dass man auch wirklich echte Leistungsträger braucht? Ich komme darauf nachher nochmal zu sprechen. Gott schiebt nicht Leute mit Begabung und Leistung zur Seite. Er verwendet sie auch und gebraucht sie auch. Das ist nicht das Thema. Aber Gott geht diesen Weg, so sagt es Paulus, um eins klar zu machen. Er, Gott, der das Universum geschaffen hat und erhält, der die Geschichte schreibt und zu ihrem Ende bringt. Er, dieser Gott, hängt nicht von menschlichen Fähigkeiten und Einflussmöglichkeiten ab. Entschuldigung, egal wie intelligent du bist, wie gut du bist, Gott braucht dich letztlich nicht. Er hat dich nicht nötig. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Paulus zitiert am Ende unseres Textes einen Text aus Jeremia 9, die Verse 22 bis 23. Ich lese uns das mal im Zusammenhang. Da steht, so spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. So spricht der Herr. In unsere Diskussionen, in unseren Redeschwall, wo wir voreinander brillieren wollen, da meldet sich Gott zu Wort. Er unterbricht uns. Und er sagt es uns auf den Kopf zu. Gib nicht so an. Mach nicht solche dicken Backen. Denk daran, wer du wirklich bist. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Da haben manche Leute draus gemacht, also jetzt, wenn man intelligent ist oder reich oder Einfluss hat, dann ist man schon mal im christlichen Sinne etwas unterprivilegiert. Denn dann ist man bei Gott abgeschrieben. Das wird hier nicht gesagt. Ist doch die Frage, bekräftigt Gott mit diesem Wort jene, die ein angeschlagenes, geknicktes und verzerrtes Selbstwertgefühl haben? Jene, die in ihren Augen nichts können, die immer wieder von tiefen Selbstzweifeln geplagt sind, sich nicht zutrauen, sich nie anbieten und sich immer unter Wert verkaufen? Klopft Gott denen auf die Schulter mit diesem Wort? Friedrich Nietzsche ist in seinem Werk Der Antichrist mit dem Christentum ins Gericht gegangen. Und einer seiner Vorwürfe ist, dass es die Religion der Schwachen sei, weil es ein Sieg der schlecht weggekommenen, der Schwachen und Ohnmächtigen sei. Mit dieser Schwäche-Theologie, die verwenden die Schwachen, um die Starken zu dominieren. Das muss man mal durchdenken. Und darum sagt Gott diese Worte nicht. Gott hat nichts gegen ein gesundes Selbstwertgefühl. Überhaupt nichts. Und ich glaube, dass Nietzsche in seiner Beobachtung sehr geirrt hat. Es kann sein, dass er manche Christen gesehen hat, die haben das so gelebt. Aber so steht es nicht in der Bibel drin. Gott hat nichts gegen Schönheit. Jedes schöne Model, Mann oder Frau, ist von Gott geschaffen. Sein Geschöpf. Gott ist für Schönheit. Aber es gibt auch eine Schönheit des Charakters. Es gibt Menschen, die einen ausgezeichneten Charakter haben, ein Charisma, eine Ausstrahlung. Es mag sein, dass die Nase nicht ganz so sitzt wie bei anderen. Und mit ihren Beinen könnten sie nicht auftreten irgendwo, um irgendwas anzubieten. Aber der Charakter strahlt etwas aus. Gott hat nichts dagegen. Er wendet sich nicht gegen Intelligenz, die ein Mensch hat. Er lehnt nicht sportliche Leistungen ab. Gott zelebriert nicht eigentlich Schwäche und Nichtkönnen. Darum geht es nicht, dass man plötzlich sowas anbetet. Gott stellt einfach fest, es gibt Weise, also Menschen mit herausragender Intelligenz. Es gibt starke Menschen. Es gibt Reiche. Es ist nichts Verwerfliches daran, zu dem zu stehen, was man selbst bei sich vorfindet. Das Problem beginnt dort, wo aus dem Bild, was man von sich hat, eine Einbildung wird. Dass ein Mensch nicht mehr sieht, was die entscheidenden Koordinaten in seinem Leben sind. Und das ist nicht nur der säkulare Mensch, das ist auch der fromme Mensch. Auch der Christ. Wer sind wir denn? Das Erste, wir sind Gottes Geschöpfe. Geschaffen sind wir. Nicht aus uns selbst heraus. Jeder von uns ist ungefragt in diese Welt gesetzt worden. In diese Geschichte zu einem bestimmten Zeitpunkt mit all den Koordinaten und Konstellationen, die sie heute da sind. So sind wir heute ungefragt ins Leben gerufen worden. Und die Bibel sagt uns, Gott hat dich gewollt. Ja, genau dich heute hier, wenn du hier sitzt. Mit den Zusammenhängen, auch wenn du das alles nicht so verstehst. Er hat dich gemacht und er hat dich begabt. Paulus sagt später einmal im 1. Korintherbrief, im 4. Kapitel, was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Also das mal zu verstehen, das Leben dankbar aus Gottes Hand zu nehmen, auch mit den Begabungen zu nehmen und Gott dafür zu danken. Und wo man eigentlich oft Leute herausfordern müsste und sagen, hey, probier doch viel mehr aus in deinem Leben und schau mal, was Gott noch reingesteckt hat. Ich bin persönlich der Überzeugung, dass es viele Menschen gibt, die leben unter ihrem Potenzial. Die lassen sich von ihrer Denke grundsätzlich ausbremsen, auch mal Neues zu probieren. Die sind eher angstbesetzt, als mutig zu sagen, ich probiere was aus und will mal entdecken, was Gott noch so in mich hineingelegt hat. Das Entscheidende ist, wir sind Geschöpfe, geschaffene Menschen. Und das Zweite, wir haben Grenzen. Jeder Mensch hat deutliche Grenzen. Egal wie intelligent, wie einflussreich oder was immer er ist. In der Begabung, da ist einer hochintelligent, aber furchtbar beziehungsarm. Unfähig zu kommunizieren mit der eigenen Frau, mit den Kindern, mit den Nachbarn, mit den Arbeitskollegen. Hochintelligent, aber beziehungsarm. Handwerklich begabt, aber schwach in Deutsch. Musik 1. Mathe 5 plus. Und so könnte man es gerade weitermachen. Jeder, der mit sich ehrlich ist, der weiß, ich habe doch auch meine deutlichen Grenzen. Wir haben Grenzen auch im körperlichen Bereich. Wir sind sterbliche Menschen. Wenn man noch so knackig ist und gesund und es plagt einen noch nichts und man macht sich überhaupt keine Gedanken über seinen Körper, dann fliegt man in irgendeinem Hochbereich und man merkt nicht einmal, an welchem seidenen Faden das Leben hängt. Das sind junge Menschen, plötzlich kriegen den Schlaganfall. Keiner kann es genau erklären, wo es herkommt. Und dann ist so ein junges Leben plötzlich gezeichnet von einem Schlaganfall. Dann bleibt einer zurück mit Behinderungen und Einschränkungen. Und der, der hochintelligent war, muss wieder sprechen lernen. Der, der sehr sportlich war, fängt mit den ersten Gehübungen an. Oder wenn so eine Krebsdiagnose kommt oder irgendwas. Und dann merkt man plötzlich, wie begrenzt wir als Menschen sind. Oder in der Psyche. Heute ist man stark wie ein Stier. Und dann übermorgen hängt man im Burnout. heute fröhlich lachend im Mittelpunkt einer Gesellschaft und wenig später hängt man in einer tiefen Depression. Und manchmal wissen Leute noch nicht einmal, wo die herkommt. Das ist die Wirklichkeit des Lebens. Wir sind Beschenkte Gottes und wir sind sehr begrenzte Menschen. Und worauf kommt es denn an? Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, dass er klug sei und mich kenne. Das Kennen Gottes ist nicht nur ein abstraktes Wissen um ihn. Wer den alttestamentlichen Begriff kennt, der weiß, da steckt viel mehr drin. Wer die alte Lutherbibel noch liest, der liest da zum Beispiel am Anfang in Genesis: und Adam erkannte sein Weib. Und Luther hat das Wort von kennen dort mit übersetzt, das steht nämlich da. Eigentlich haben die miteinander geschlafen. Aber das Wort kennen im Hebräischen heißt eigentlich, eine enge, intime Beziehung zu haben. Das ist ein tieferes Kennen als ein Wissen umeinander. Es ist nicht nur Verstandesakt, sondern viel mehr. Gott sagt, dass du zu mir gehörst. Freut euch daran, dass ihr zu mir gehört, dass ich euch kenne. Bei Gott zählt nicht das, was wir meinen, was wir aus uns heraus sind, sondern was er uns gibt. Da waren die Jünger einmal hell begeistert, kommen sie zurück. Krankheiten hatten sie geheilt, Dämonen ausgetrieben, Wunder getan und erlebt. Und Jesus dämpft ihre Euphorie. Und er sagt ihnen, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Jesus hat seine Jünger bevollmächtigt. Sie haben große Taten getan. Er gibt und sie können etwas. Aber Jesus will sie davor bewahren, dass sie ihre Begabungen und ihr Können vergötzen. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Nicht der momentane Erfolg zählt, nicht das, was wir können oder meinen zu können, sondern es zählt, dass wir zu Gott gehören und von ihm Beschenkte sind. Wir Menschen sind viel zu schnell dabei, uns wieder auf uns selbst zu verlassen. Wir stellen uns so gerne auf die Seite der Sieger. Wir kennen die Geschichte aus dem Neuen Testament, wo der Pharisäer so stolz betet: Ich danke dir, Herr, dass ich nicht so bin wie jener Zöllner. Es gibt heute manchen Christen, der würde eher beten: Ich danke dir, Herr, dass ich nicht bin wie jener Pharisäer. Und merkt dabei nicht, dass er schon auf der Seite des Pharisäers steht. Unser Leben, auch unser Heil, unsere Heiligkeit haben wir nicht in uns selbst und außen selbst herum. Wie viele Christen treiben einen frommen Krampf, weil sie nicht begriffen haben, dass es Dinge sind, die sind uns geschenkt. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Kein Mensch hat Grund, vor Gott anzugeben. Gott schenkt uns seine Gerechtigkeit. Und wir können eigentlich nur kleinlaut, aber doch sehr fröhlich, Gott Danke sagen. Und wir müssen auch nicht verklemmt unser Licht unter den Scheffel stellen. Wer intelligent ist, sollte gefälligst nicht so tun, als könnte er nicht bis 5 zählen. So ein Quatsch. Wer stark ist, soll nicht vorgeben, er könne nichts. Und wer reich ist, muss nicht den Eindruck erwecken, er habe nichts. Es gibt manchen im Schwarzwald, der hat seinen Porsche irgendwo im anderen Flecken stehen, in der Garage, damit die anderen das nicht sehen, dass er einen fährt. Aber man muss nicht, man kann ehrlich leben mit dem, was man hat. Die Korinther bildeten sich besonders auf ihre geistlichen Gaben etwas ein. Sie wollten das vorweisen können und hatten letztlich nicht begriffen, dass Gaben nun mal eben gegeben sind. Niemand kann etwas nehmen, es sei ihm denn von Gott gegeben, sagt einmal Johannes, der Täufer. Und von den Gaben, den Geistesgaben, schreibt Paulus später, er zählt die verschiedenen Gaben des Geistes auf und dann sagt er zum Schluss: Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Gottes Geist teilt zu, du kriegst was zugeteilt. Du kannst bitten, aber der Heilige Geist entscheidet, was du kriegst. Das heißt es auf gut Deutsch. Und das zu verstehen für sich selber, dankbar das gebrauchen, was Gott uns gegeben hat, und dann auf den hinweisen, von dem alles kommt, damit ehren wir Gott. Und dann sind wir die wahren Helden. Und wir sind der Wirklichkeit am nächsten. Gott braucht keine Helden. Gott beruft nicht zu großen Taten, sondern in erster Linie dazu, sein Kind zu sein. Paulus schreibt hier in dem ersten Kapitel, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Wozu sind wir berufen? Unsere erste und vorrangige Berufung ist in die Gemeinschaft mit Gott. Diese Berufung gilt jedem, begabt oder unbegabt, gebildet und ungebildet, arm oder reich, bekannt oder unbekannt. Es spielt keine Rolle, was wir in unseren eigenen Augen sind oder wie andere uns einschätzen. Die Berufung in die Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus gilt lebenslang bis in die Ewigkeit. Und was wir in diesem Leben sind und darstellen, das liegt auf einer ganz anderen Ebene. Gott braucht uns nicht als Helden, die etwas Besonderes vorweisen oder für ihn leisten, sondern wir sind in erster Linie Beschenkte, die danach fragen sollen, was wir mit den Gaben, die er uns gegeben hat, anfangen sollen. Was wir in und mit unserem Leben tun, ist nicht mehr eine Frage der Leistung, sondern eine Frage der Hingabe an den, der uns alles gibt, was wir sind und haben. Gott braucht keine Helden in unserem Sinne. Er braucht ganz normale Menschen. Und Gott beschämt damit die Menschen, die viel von sich halten, die sich auf ihr Wissen und Können etwas einbilden. Er umgeht sie einfach und gebraucht die, von denen man nicht sehr viel erwartet. Und wer sich einmal mit der Kirchengeschichte beschäftigt, der sieht, dass es viele unscheinbare Menschen gegeben hat. Durch die hat Gott Großes getan. Ich möchte nur mal William Carey erwähnen. Kennt ihr William Carey? Wer die Geschichte noch nicht gelesen hat, der sollte sie mal lesen. Der war einfacher Schuhmacher. Und dann wurde er Christ. Der wusste sich in die Gemeinschaft mit Jesus berufen. Und das krempelte sein Leben um. Und dann muss man sich mal vorstellen, der hat autodidaktisch erstmal die alten Sprachen, Griechisch, Hebräisch und Latein gelernt. Dann wurde er zum Pastor einer Baptistengemeinde berufen und gründete die Baptist Missionary Society, die erste nichtstaatliche Missionsgesellschaft. Und in seiner Predigt damals zur Eröffnung prägte er den bekannten Satz, erwarte Großes von Gott und unternimm Großes für Gott. Wer hätte je gedacht, was aus diesem Schuster einmal werden würde? Der wurde als Nicht-Akademiker, dem wurde eine Professur für Bengali am College in Kalkutta gegeben. Er erwarb sich große Dienste als Sprachforscher. Insgesamt erlernte Carey als Autodidakt etwa 40 Sprachen. Man muss sich mit der indischen Geschichte mal beschäftigen, um zu sehen, was dieser Mann geleistet hat. Was aus einem Schuster geworden ist, der sich einfach mit den Begabungen, die sicherlich in ihm auch steckten, Gott hingegeben hatte. Er hat sich leidenschaftlich eingesetzt in Indien gegen die Witwenverbrennung und andere kulturell unsinnige Dinge, dass man sie gesetzlich verboten hat. Ein ganz beeindruckender Mensch. Aber Carey hatte eigentlich nie vor, ein Held zu sein. Er wollte nie was Besonderes sein. Er wollte nur mit den Gaben das Leben, was Gott in ihn hineingelegt hatte. Er lebte seine Kindschaft und setzte seine Gaben für Gott ein. Gott hat dich berufen, sein Kind zu sein. Und dieser Berufung kannst du dir gewiss sein. Die gilt lebenslang. Da kannst du ruhen. Du bist nicht gezwungen, Außergewöhnliches zu leisten. Es gibt manchen Christen, die sind von einer ungesunden Hast im Leben geprägt. Die können nicht die Beine hochlegen. Die können nicht ruhen. Die meinen immer, sie tragen die ganze Welt auf ihren Schultern. Du musst deinem Leben keine Bedeutung einhauchen. Du bist bedeutend. Du musst nicht versuchen, dich wertvoll zu machen. Du bist wertvoll. Und aus dieser Geborgenheit in Gott kannst du mit deinen Begabungen dein Leben gestalten und im Namen Gottes etwas tun. Und glaub es mir, Gott kann mehr tun durch dich, als du dir je ausmalen könntest. Du musst dich nur ihm überlassen. Nicht den Wunsch haben, was Großes sein zu wollen, das zu tun, was er will. Und ich kann das gut nachvollziehen, was ich vorhin auch in einem der Zeugnisse gehört habe. Ja, wenn dann Gott mal Wege führt und dir was vor Augen stellt, dann kannst du zwischendrin schon mal die Hose voll haben. Dann kann es sehr gut sein, dass du sagst, das kann ich doch gar nicht. Aber dann solltest du Gott mehr zutrauen, dass er dich so begabt, wie es nötig ist, dass du das tust, was er will. Und wenn dir das gelingt, das ehrlich zu leben, dann bist du ein wirklicher Glaubensheld. Gott segne euch.